Wir sind wieder zurück in Matthäus, Kapitel 16. Wer eine Bibel braucht, ihr könnt euch gerne eine ausborgen. Hinten stehen ein paar. Wir lesen Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium gerade und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Und wir waren vor 2 Wochen bis Vers 24 gekommen. Jesus hatte seinen Jüngern die wichtigste Frage gestellt. Er hat sie gefragt: Wer sagt ihr, dass ich bin? Wer bin ich für dich? Und Petrus hat die richtige Antwort gegeben. Er hat gesagt: Du bist der Messias. Du bist der von Gott im Alten Testament verheißene Retter und Herrscher, der Sohn des lebendigen Gottes. Du teilst dieselbe Natur mit Gott, das heißt, du bist Gott. Jesus ist der Retter, er ist der Herr und Gott. Und er stellt einen Herrschaftsanspruch. Jesus hat seinen Jüngern gesagt: Folgt mir nach. Er ist der Herr, er ist der Rabbi, und die Jünger eines Rabbis haben gelernt von ihm, also wir lernen von ihm hier sein Wort. Wenn wir nicht wissen, was er gelehrt hat, wie können wir ihm dann nachfolgen? Also wir lernen und dann ahmen wir ihm nach, wir gehorchen ihm. Und Jesus hat letztes Mal im Prinzip gesagt: Nur einer von uns kann der Herr sein, du oder ich. Nur einer kann das Steuer in der Hand haben, in dem Lebensauto. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern im Vers 24: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, das heißt, richte sich selbst hin. Einer mit dem Kreuz war einer auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Also wer mein Jünger sein will, der muss Nein sagen zu sich, zu seinem Eigenwillen und Ja sagen zu ihm, zu seinem Willen. Das ist, was wir hier lesen im Neuen Testament. Also, wenn wir, Jesus sagt: Folge mir nach, okay? Das heißt, wenn ich in die Richtung gehe und Jesus sagt: Folge mir nach, muss ich umkehren und ihm nachfolgen. Ja? Jesus spricht auch davon, es gibt manche, die sagen zu ihm: Herr, Herr, aber geh noch weiter in die Richtung. Und Jesus sagt: Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Also es geht nicht um ein Lippenbekenntnis, es geht nicht um ein intellektuelles Übereinstimmen mit irgendwelchen Lehrinhalten oder Glaubenssätzen. Es geht um ein Lebensbekenntnis. Jesus hat gesagt: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, ob sie leben wie Jesus, ob sie in dieselbe Richtung gehen wie er. Die Lebensreise mit Jesus ist eine Reise der Veränderung. Biblischer Begriff dafür ist Heiligung. Wir werden Jesus ähnlich, während wir mit ihm gehen. Und das sehen wir in diesem Abschnitt, sehen wir das so klar: Jesus sucht nicht perfekte Menschen, aber Jesus sucht loyale Menschen. Er hat gesagt, niemanden kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Aber unser Herz ist nicht groß genug, um zwei Herren zu lieben. Du kannst immer nur einem Herrn nachfolgen. Oder du kannst selbst Herr spielen oder du kannst ihn Herr sein lassen. Also echtes, normales Christsein bedeutet, sich selbst zu verlieren oder vielleicht besser gesagt, sich selbst übergeben an ihn. Paulus hat gesagt: Das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Christus ist mein Leben. Christus ist meine Identität. Christus durchdringt alles, was ich denke, was ich tue, was ich entscheide. Ich bin sein Eigentum. Ich bin sein Diener. Ich bin sein Sklave, könnten wir sagen. Das ist, was der Paulus sagt, wenn er sagt: Ich bin ein Knecht Christi in den Briefen. Das ist das Wort, was er eigentlich verwendet. Ich bin ein Sklave Christi. Das heißt, ich gehöre ihm und ich gehorche ihm. Das ist ein Jünger. Ich bin sein Werkzeug. Ich sehe mich als sein Gefäß, das er füllen darf. Er darf sein Leben durch mich leben. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum soll ich mich selbst verleugnen? Warum mein Ego kreuzigen, hinrichten und ihm folgen? Warum keine Selbstverwirklichung, sondern Jesus-Verwirklichung? Na, Selbstverwirklichung ist ja das Motto in unserer Welt heute. Welt heute sagt uns, wer sich selbst verwirklicht, wer sein Ding durchziehen kann, wer anderen sein Ding aufdrücken kann, der hat es eigentlich geschafft. Der hat es erreicht, worum es sich lohnt zu leben. Erste Frage, die man stellen könnten, ist diesen Leuten, die das versuchen oder erreicht haben, diesen Status, dass sie leben können, wie sie wollen und alles haben, was sie sich wünschen. Einfach praktische Frage der Beobachtung, hey, wie läuft es denn für dich? Wie funktioniert denn das für dich? Und wir können die Früchte beobachten in ihrem Leben. Sind sie glücklich? Sind sie heil? Sind sie zufrieden? Also wir könnten Leute fragen wie Jimi Hendrix von mir aus oder Janis Joplin oder Marilyn Monroe oder Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse, Britney Spears, Ben Affleck, Drew Barrymore, Lindsay Lohan, Robin Williams, Chester Bennington, Kate Moss, Elon Musk und so weiter und so fort. Die ganzen Stars und Millionäre, die sich selbst umgebracht haben oder mit Drogenproblemen zu kämpfen haben oder im Alkohol drin hängen. Jeff Bezos wäre auch noch so einer, gell? Der hat sich gerade erst scheiden lassen, seine Ehe ist in Brüche gegangen. Also wie funktioniert das denn? Wie gut läuft das denn für dich? Es scheint, wenn man einfach von der Beobachtung her, dass Selbstverwirklichung nicht wirklich der Bringer ist, nicht wirklich der Brüller ist. Wenn wir die ganzen reichen, berühmten, tollen Leute ansehen, die alles erreicht haben, wovon der kleine Mann träumt. Und wir sehen so oft ja, gescheiterte Existenzen eigentlich, kaputte Leben. Wir können auch in der Bibel nachlesen, im Buch Prediger. Das ist der Erfahrungsbericht von König Salomo, der das versucht hat, sich selbst zu verwirklichen. Und der hatte alle Macht dazu, der hatte alle Möglichkeiten dazu, der war der König, der konnte wirklich tun und sich leisten, was immer er wollte. Und er hat es versucht, ihr könnt nachlesen, er hat versucht, seine Interessen zu verfolgen, seine Hobbys, seine Ideen umzusetzen. Und er konnte sich wirklich alles leisten, was er wollte. Er war der reichste Mann der Welt, hatte hunderte Frauen, unbegrenzten Sex, also alles, was er wollte. Er war wirklich jemand, der sich total selbst verwirklichen konnte. Und wenn er dieses Buch Prediger liest, was ist seine Schlussfolgerung? Er hat gesagt, es ist alles wie ein Greifen nach Wind. Es ist leer. Es ist unbefriedigend. Naja, vielleicht sind wir ja doch nicht geschaffen für Selbstverwirklichung. Und auf der anderen Seite sehen wir den Apostel Paulus, der gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Der zum Beispiel im Philipperbrief aus einem Gefängnisloch immer wieder schreibt, ich freue mich. Kolosserbrief 1 schreibt er sogar, ich freue mich in den Leiden. Wir könnten an Joni Erickson Tada denken. Heutiges, modernes Beispiel. Eine Frau, die gelähmt ist, gerade den Kopf und die Hände bewegen kann, chronische Schmerzen, Krebs und alles mögliche Schlimme. Aber die so eine Freude von Jesus ausstrahlt. Also allein von der Beobachtung her, weiß nicht, ob Selbstverwirklichung der Brüller ist. Zweitens könnte man antworten, warum soll ich mich selbst verleugnen für Jesus? Eine Antwort war, weil es das einzig Richtige ist, weil es vernünftig ist. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 12 über unseren vernünftigen Gottesdienst, dass wir uns ihm geben, dass wir für ihn leben als lebendige Opfer. Es ist richtig, es ist vernünftig. Warum? Ich würde sagen, na, erstens, weil Gott unser Schöpfer ist. Er hat uns gemacht. Wir verdanken alles, was wir haben, ihm. Er hat uns gemacht, deswegen gehören wir ihm. Wenn du was machst, gehört es dir. Er hat uns gemacht, deswegen gehören wir ihm. Und wenn er uns gemacht hat, ist es nur vernünftig anzunehmen, dass unser Leben was mit ihm zu tun hat. Zweitens, keiner liebt dich so wie er. Oder hat irgendwer anderer schon sein Leben für dich gegeben? Er ist der in dieser Welt, der dich mehr liebt als irgendjemand sonst. Und drittens, weil er der beste Herr ist, den es überhaupt nur gibt. Lies die Evangelien. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Liebevollste, ehrlichste, gerechteste, barmherzigste, freundlichste Person, die es gibt, im ganzen Universum. Niemand ist so wunderbar wie er. Niemand meint es besser mit dir als er. Also wenn das wahr ist, wofür sonst sollte ich denn leben? Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das einzig Vernünftige ist, dass wir ihm folgen. Dritte Antwort wäre, warum soll ich mich selbst aufgeben, um Jesus zu folgen? Jesus-Verwirklichung statt Selbstverwirklichung. Dritte Antwort wäre, weil es das Beste für mich ist, das Heilste für mich. Seht hier, in den nächsten Versen wird Jesus dreimal denn sagen, in den nächsten drei Versen. Lass uns mal reinlesen hier, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Oder wird es retten, im Lukas, in der Parallelstelle Lukas 9. Also das heißt erstmal ganz wörtlich, wenn zum Beispiel die Römer oder heute die Kommunisten oder Islamisten dich vor die Wahl stellen, verleugne Jesus oder wir bringen dich um. Und das ist eine echte Perspektive für viele Geschwister in dieser Welt. Wenn du dein Leben, dein irdisches Leben in Klammer retten willst, durch faule Kompromisse, dadurch, dass du Jesus abschwörst, wirst du dein Leben in der Ewigkeit verlieren. Und ewiges Leben bedeutet Leben in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du treu zu Jesus stehst, selbst wenn du dafür einen Kopf kürzer gemacht wirst, wirst du ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott finden, sagt Jesus. Unsere Körper, unsere Raumanzüge, könnte man sagen, für diese Welt hier, für unser irdisches Leben, die leben so im Schnitt so, weiß nicht, 70, 80 Jahre, gell, ist so ungefähr durchschnittliche Lebenserwartung, 120 Jahre, wenn es ganz hoch kommt. Aber unsere Geistseele, unser nicht materielles Ich, das wird ewig leben. Fragt sich nur, wo und wie. Entweder im Himmel mit Gott oder getrennt von Gott in der Hölle. Entweder in absoluter Herrlichkeit oder in Einsamkeit und Finsternis und Zähneknirschen, wie Jesus es genannt hat. Also wenn du deine paar Restjahre deines irdischen Lebens retten willst, indem du ablehnst, Jesus zu folgen, dann wirst du die nächsten 100 Billiarden, Millionen von Jahren deines ewigen Lebens der absolute Loser sein. Du wirst dieses ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott verlieren. Ist das ein gutes Geschäft? Ist das eine weise Entscheidung? Nee, oder? Vers 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Du kannst dich nicht selbst erlösen, du kannst dich nur erlösen lassen von Jesus. Und wie gesagt, das wird wirksam, wenn du dich ihm anvertraust und ihm nachfolgst als Herr. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Hey, du wirst ja nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Nicht dein Geld, nicht deine Aktien, nicht dein Haus, nicht dein Ansehen, deine Position, deinen Titel, ja nicht mal deinen eigenen Körper. Du wirst ja nichts mitnehmen. Du wirst alles Irdische zurücklassen. Und die Pyramiden zum Beispiel oder alle Begräbnisstätten bezeugen das. Die haben alles mögliche Zeug mit sich begraben, weil sie gedacht haben, das nehmen sie mit. In die Ewigkeit. Archäologen graben nach, wir finden das ganze Zeug, es ist immer noch da. Inklusive den Skeletten von denen, die gegangen sind. Du kannst ja nichts mitnehmen. Also was nützt dir das, wenn du die ganze Welt, wenn du alles Zeug, allen Ruhm der Welt gewinnst und dein ewiges Leben mit Gott verlierst? Wenn du die ewige Herrlichkeit mit Gott aufgibst für ein paar Jahre Ansehen und ein paar Jahre Bequemlichkeit hier und jetzt? Und ich meine, die Antwort ist, es wird dir nichts bringen. Du bist ein ewiger Loser. In Lukas 12 erzählt Jesus das Gleichnis von dem reichen Toren. Also ein Tor ist ein Depp in der Bibel, okay? Ein Tor ist jemand, der nicht auf Gott hört, der denkt, er weiß es besser als Gott. Lukas 12, Vers 15, wenn ihr mitlesen wollt. Er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist ein gutes Wort für uns, die wir im Wohlstand leben. Auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist nicht das Wichtigste. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Also Agrargesellschaft, Reichtum wurde in Menge der Ernte oder Menge des Viehs, das jemand hat, gemessen. Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Ich habe Überfluss. Vers 18, und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will darin mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Das war ein guter Deutscher, hat für seine Rente vorgesorgt, hat gedacht, ich werde es aufhäufen, alles Mögliche und dann irgendwann werde ich den Lebensabend genießen. Und Gott sprach zu ihm, du Tor, du Depp, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, was für wen wird es sein? In dieser Nacht wirst du sterben. Was ist denn mit deinem ganzen Zeug? Wird alles verlieren. Und Jesus sagt, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Auf der anderen Seite schreibt uns Paulus im 2. Korinther Kapitel 4, glaube ich, er beschreibt da all die Leiden, die er durchmachen muss, weil er das Evangelium verkündigt, weil er Jesus treu nachfolgt. Und er schreibt da das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis hier und jetzt bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also ist es nicht wert, sich ein paar wenige Jahre selbst zu verwirklichen und die nächsten 100 Billiarden, Millionen von Jahren Verlierer zu sein. Ist nicht wert, oder? Ist wie ein Ehebrecher, der für ein paar Minuten Ekstase seine Familie, seine Ehe, seinen Ruf, seine Zukunft, seine Seele zerstört. Ist eine törichte Entscheidung. Ist nicht weise. Aber zweitens, glaube ich, spricht sie hier nicht nur von einer ewigen Dimension, sondern ist auch eine sehr reale Angelegenheit schon hier und jetzt in unserem Leben hier. In der Parallelstelle in Lukas 9, Vers 25 sagt es Jesus folgendermaßen: Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Hier heißt es sein Leben, in Lukas sagt er sich selbst. Also wer sein Leben oder seine Seele, sich selbst an Jesus verliert, der wird es retten, der wird es finden, der wird Leben haben, auch Lebensqualität. Wer aber sich selbst verwirklicht, wenn er die ganze Welt gewönne und er büßt seine Seele, sein Leben dabei ein, ist ein Verlierer, oder? Es ist interessant, dieses Wort für Leben im Griechischen ist das Wort Psyche. Ist uns vertrauter, ne? Also Jesus sagt, wenn du für dich selbst lebst, wirst du deine Psyche einbüßen oder verlieren. Was wird es dir nützen, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Psyche dabei einbüßt oder verlierst? Wir haben am Anfang schon ein paar berühmte Menschen beobachtet, die viel von dieser Welt haben, aber offensichtlich ihre Psyche einbüßen. Und wir leben in einem der reichsten Länder in dieser Welt. Ich würde sagen, wir können uns zu einem viel größeren Grad selbst verwirklichen als viele andere Menschen in dieser Welt. Ja, wie steht es denn um die Psyche der Menschen in unserem Land? Die WHO sagt, in jedem Jahr kämpfen ungefähr 9% aller Deutschen mit psychischen Problemen. Es gibt ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die medikamentenabhängig sind in unserem Land. Ungefähr 3 Millionen Alkoholiker. Ist irgendwie komisch, oder? Ich komme gerade aus Afrika, wo die Menschen fast gar nichts haben. Aber ich habe den Eindruck, die sind die meisten zumindest glücklicher und zufriedener als die meisten Menschen hier. Komisch, ha? Wenn Wohlstand, wenn Selbstverwirklichung der Bringer ist, warum ist das so? Vielleicht ist das ja doch nicht die Wahrheit, dieses Credo in unserer Gesellschaft. Könnte es sein, dass irgendwas falsch läuft? Dass Selbstverwirklichung, dass unser Zeug allein uns nicht unbedingt glücklich macht. Der österreichische Psychologe Paul Watzlawick hat schon in seinem Buch, sehr bekanntes Buch, die Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben. Da hat er den ersten Punkt, den er aufführt, ist vor allem eins: seid ihr selbst treu. Selbstverwirklichung. Anleitung zum Unglücklichsein. Vor allem eins, sei dir selbst treu. Selbstsucht ist ein Gefängnis. Selbstsucht ist ein Tyrann. Selbstverwirklichung macht unser Leben, unsere Seele, unsere Psyche ärmer, nicht reicher. Sie beraubt uns. Also wenn du dich unerfüllt fühlst, unglücklich fühlst, nicht herausgefordert fühlst in deiner Seele, dann ist die Antwort nicht mehr Selbstverwirklichung oder irgendwie die Umstände zu ändern, noch mehr aufzuhäufen wie dieser reiche Tor in dem Gleichnis von Jesus, sondern der Punkt ist, du musst ein Jünger Jesu werden, dich selbst verleugnen und ihm folgen. Paul Watzlawick sagt das, der Psychologe, sagt, willst du glücklich sein? Dann versuch nicht selbst glücklich zu werden. Folge Jesus nach. Glück ist ein Nebenprodukt. Glück erlangen wir nicht, wenn wir ihm direkt nachjagen und man denkt, wenn ich das noch hätte, dann wäre ich glücklich. Nee, Glück ist ein Nebenprodukt. Nur wenn wir diese Jagd aufgeben und uns selbst aufgeben und für Jesus und unsere Mitmenschen leben, dann werden wir Glück finden als Nebenprodukt. William Barclay, ein Bibelausleger, ein Klassischer, hat geschrieben, ein Mensch muss sein Leben ausgeben, nicht anhäufen. Der Standard der Welt muss verändert werden. Die Fragen sind nicht, wie viel kann ich bekommen, sondern wie viel kann ich geben? Nicht, was ist das Sicherste, sondern was ist das Richtige? Auch ein gutes Wort an uns Deutsche, gell? Nicht, was ist das tolerierte Mindestmaß an Arbeit, sondern was ist maximal möglich? Dem Christen muss bewusst sein, dass ihm Leben gegeben wurde, nicht für sich selbst, um es für sich selbst zu behalten, sondern es für andere auszugeben. Das hat Jesus uns gesagt, oder? Er hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Wir sind glücklicher in unserer Seele, wenn wir Geber sind und nicht Nehmer sind. Das gilt auch für dein Leben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie Leben im Überfluss haben. Aber um dieses überfließende Leben zu erfahren, musst du erst dein Ego hinrichten und Jesus hingeben. Tu das und du wirst eine glückliche, reiche, gesegnete Person sein. In der Ewigkeit, aber auch schon hier. Und zwar unabhängig von Umständen, wie wir bei Paulus gesehen haben und wie wir bei Menschen wie der Joni Erickson oder von mir aus dem Nick Vujicic, der keine Hände und keine Beine hat, sehen. Sind glückliche Menschen, trotz allem. Wegen Jesus, nicht wegen den Umständen, aber wegen Jesus. Das dritte denn finden wir in Vers 27. Spricht hier vom letzten Gericht. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Also es mahnt uns hier, eine ewige Perspektive zu haben. In der Parallelstelle in Lukas 9, Vers 26 heißt es weiter ausgeführt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, also Jesus, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, und der des Vaters und der heiligen Engel. Also im Kontext spricht er ja zu Petrus, der ihn korrigieren wollte, sagen, nee, du sollst nicht ans Kreuz gehen. Und er sagt im Prinzip, hey Petrus, wenn du dich schämst, einem Messias nachzufolgen, der nicht gekommen ist, um dich groß und reich zu machen, wie du es erhofft hast, sondern um zu leiden und zu sterben, wenn du nicht bereit bist, mir nachzufolgen, dann werde ich mich für dich schämen müssen, wenn du in die Ewigkeit kommst. Dann werde ich nicht bekennen können vor dem Vater, dass du zu mir gehörst. Wir werden in Matthäus 25 dazu kommen. Jesus hat gesagt, die, die ihm nicht nachfolgen, die wird er verurteilen im letzten Gericht. Die wird er verdammen. Zu denen wird er sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter. In Matthäus 25, Vers 41, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Aber die ihm anvertraut, sich ihm anvertraut haben, die ihm nachgefolgt sind, die hat er erlöst durch sein perfektes Leben für uns, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Bei denen geht es nicht im Gericht um, bist du gerettet oder verloren, da geht es um Belohnungen. Er wird sie belohnen für das Gute, was sie getan haben für ihn im Namen Jesu. Und es ist so einfach, Jesus hat gesagt, wenn du jemandem ein Glas Wasser gibst in meinem Namen, werde ich dich belohnen dafür. Wie schwer ist das? Es ist total einfach, Schätze im Himmel zu sammeln. Wenn du jemanden besuchst, der krank ist oder im Gefängnis ist, was er einem dieser Geringsten getan hat, das habt ihr mir getan, hat Jesus gesagt. Und zu ihnen wird er sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von der Grundlegung der Welt an. Dieses über die Maßen, überreiche, ewige Gewicht von Herrlichkeit, von dem der Paulus gesprochen hat. Leben in der perfekten Liebesbeziehung mit Gott an einem perfekten Ort, in einem perfekten Zustand. Absolutes Glück, absolutes Heil in Ewigkeit. Also, die wichtige Frage für dich heute Morgen ist, folgst du Jesus schon? Folgst du Jesus schon? Hat Jesus dich und hast du ihn? Ist es absolut wert? Ist absolut vernünftig? Und es ist es wert, sich tiefer und tiefer einzulassen auf seine Herrschaft, tiefer einzutauchen in die Selbstaufgabe für ihn? Weil in dem Maße, in dem wir uns selbst verleugnen und uns ihm anvertrauen und uns ihm zur Verfügung stellen und ihm nachfolgen, werden wir glückliche und heile Menschen sein. Schon hier in diesem Leben und dann für immer in der Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns Leben zu bringen. Leben in Fülle, Leben in Ewigkeit. Und Herr, ich danke dir, dass du so klar zu uns sprichst, Herr, dass da nicht irgendwie Fragen sind oder ist nicht kompliziert. Sag's ganz einfach, bist du für mich oder bist du nicht mit mir? Folgst du nach oder folgst du nicht nach? Vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Und du sprichst ganz ehrlich über die Konsequenzen, die das für unser Leben hat. Und ich schätze es an dir, Jesus, dass du nicht nur um Brei rumredest, sondern dass du klar und deutlich Dinge auf den Punkt bringst. Und ich möchte beten, Vater, für alle von uns, dass du uns näher und tiefer zu dir ziehst, egal wo wir gerade stehen, mit dir. Danke, dass du uns rufst zur Jüngerschaft. Danke, dass es freiwillig ist, Herr. Du rekrutierst nur Freiwillige. Aber du sagst uns auch ganz klar, was Sache ist, was es kostet und was der Nutzen dann davon ist. Und Herr, so möchte ich einfach auch beten, dass du die Herzen erforscht, Herr, dass du uns geistig ganz große Klarheit gibst, wo wir gerade stehen, in der Beziehung mit dir. Und ich möchte beten, wenn irgendjemand da ist, der dir noch nicht nachfolgt, der vielleicht nur religiös ist bis jetzt, so wie ich früher, Herr, dass du ganz klar zeigst, wo wir geistig stehen. Und ich möchte beten, dass du die Gnade schenkst, Herr, zur Buße, zur Umkehr, zur Hinwendung zu dir. Danke, dass du mit uns gehst. Ich möchte jetzt um deinen Segen beten, Herr, wenn wir hier rausgehen, dass du uns begleitest in diese Woche mit deiner Gegenwart. Lass uns deine Nähe spüren, lass uns deine Stimme hören. Gib uns Kraft und Gnade, dir zu folgen, wo immer du uns führst, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Und ich möchte noch fragen zum Abschluss, ist irgendjemand da, der heute Jesus sein Leben geben möchte?
Beamer.
Dann komm doch nachher auf mich oder Manfred, Bernd, Trude, Margarita hier, unsere Ältesten und ihre Frauen sitzen hier vorne. Komm doch auf uns zu oder auf irgendjemanden und mach es fest. Geh nicht hier raus heute Morgen so irgendwie weiter in die falsche Richtung, sondern geh mit ihm. Amen. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, spricht von seiner Gegenwart. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.